Liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich von meiner Seite an diesem vierten Advent und ich freue mich immer wieder, dass ich bei euch in eurer Mitte sein darf und euch mit dem Wort des guten und lebendigen Gottes dienen darf. Ein älterer deutscher Pfarrer besuchte eines Tages Afrika. Und in Afrika hielt er verschiedene Vorträge und Predigten über mehrere Tage hinaus. Und irgendwann kam dann der Tag des Abschieds in Afrika am Flughafen. Und während dieser ältere deutsche Pfarrer dort am Flughafen steht und wartet, kommt plötzlich eine junge afrikanische Frau auf ihn zu mit einem kleinen, farbigen, süßen Baby und legt es ihm in die Arme mit der Bitte, er soll das Kind doch mit nach Deutschland nehmen, dort würde es ihm sicher besser gehen. Und jetzt steht dieser deutsche Pfarrer mit diesem Baby im Arm auf dem Flughafen und fragt sich, was mache ich mit diesem Kind? Was machen wir mit dem Kind? Warten auf den Neuanfang. Darum soll es heute gehen. Was machen wir mit dem Kind? Warten auf den Neuanfang. Und damit schließen wir die Predigtreihe ab mit dem Warten in der Adventszeit. Warten auf den Neuanfang. Was machen wir mit dem Kind? Die Bibel berichtet uns ebenfalls von einem Mann, einem älteren Mann, der auch ein Baby im Arm hat. Aber dieser Mann bekommt das Kind nicht auf den Arm gedrückt, so wie der Pfarrer in Afrika, sondern er nimmt es sich selber aus den Armen der Mutter, um es zu halten. Ein älterer Mann, der nicht mehr lange zu leben hat, der trifft im Tempel in Jerusalem auf eine junge Familie. Und obwohl er nach allem, was wir wissen, diese junge Familie noch nie zuvor gesehen hat, ist ihm klar, dieses eine Kind auf dem Arm dieser einen Frau ist etwas ganz Besonderes. Ausgerechnet dieses eine Kind auf dem Arm dieser Frau ist die Antwort auf ein langes Warten und der Grund, warum ich in Frieden sterben kann. Und als dieser alte Mann Maria und Josef mit dem Jesuskind sieht, dann geht er auf sie los oder auf sie zu, besser gesagt, nimmt das Kind aus ihren Armen und fängt an, ein wunderbares Loblied zu singen. Und in diesem Loblied und in diesen Worten des alten Simeons wird deutlich, was dieses Kind bis heute für uns, für unser Leben, aber auch für unser Sterben bedeutet. Simeons Begegnung mit Josef, Maria und dem kleinen Jesuskind im Tempel wird uns im Lukas-Evangelium weitergegeben im Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Und die wollen wir uns jetzt ansehen. Lukas 2, 25 bis 35. Die Verse habe ich eigentlich auch hier vorne auf der Folie. Wer keine Bibel dabei hat, ansonsten könnt ihr die jetzt gerne aufschlagen. Lukas 2, 25 bis 35. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst, Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. damit wir Simeon und das, was er uns bis heute über Jesus zu sagen hat, besser verstehen, ist es für uns zunächst hilfreich, dass wir uns ganz kurz anschauen, wie wird dieser alte Simeon in diesem Text charakterisiert? Was zeichnet ihn als Person laut diesem Bibeltext aus? Wir lesen am Anfang des Textes, dass Simeon ein gerechter und ein gottesfürchtiger Mann war. Und ein Gerechter im biblischen Sinne war jemand, der mit seinem Lebenswandel Gott ehren wollte. Ein Gerechter im biblischen Sinne war jemand, der im Wort Gottes, also im Alten Testament, für Simeon zu Hause war, der das Alte Testament kannte und der Gott mit seinem Lebenswandel die Ehre geben wollte. Und deswegen können wir davon ausgehen, Simeon kannte das Alte Testament und er wusste, Gott wird sich noch deutlicher offenbaren, als er es bis zu diesem Zeitpunkt getan hat. Und deswegen wartet er, weil er das Alte Testament kannte und wusste, da muss noch was kommen. Er wartet, wie wir gleich sehen werden, auf diesen Neuanfang. Und jetzt hat Gott, wie wir gelesen haben, diesem Simeon eine Verheißung gegeben, ein Versprechen. Er hat ihm versprochen durch den Heiligen Geist, Simeon, du wirst nicht sterben, bis du diesen verheißenen Retter gesehen hast. Du wirst ihn mit deinen eigenen Augen sehen und dann an diesem Tag im Tempel in Lukas 2 ist es soweit. Und wir wollen Simeon heute Morgen fragen, Simeon, was kannst du uns sagen über dieses Kind? Warum ist ausgerechnet dieses Kind die Antwort auf all deine Fragen? Und warum ist dieses Kind, dieser Säugling, der Grund, dass du in Frieden sterben kannst? Und Simeon würde vielleicht sagen, ihr Lieben, hört alle zu. Hört alle gut zu. Dieses Kind verändert alles. Dieses Kind macht alles neu. Denn erstens, dieses Kind bringt den Trost. In Vers 25 heißt es, dass Simeon auf den Trost Israels wartet. Und wir haben eben gehört, dass Simeon ein Mann war, ein Gerechter, der das Alte Testament kannte. Und dass er ausgerechnet auf den Trost Israels wartet. Und dass das ausgerechnet hier genannt wird, das kommt nicht von ungefähr. Denn der Trost Israels war im Alten Testament, also in der Bibel Simeons, ein Ausdruck für den verheißenen Retter Gottes. Also Gott hatte schon im Alten Testament verheißen, dass er eines Tages seinen lebendigen Trost senden wird. Wann und wo hat Gott das verheißen? Vor allem durch den Propheten Jesaja. Jesaja hat ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu gewirkt, also vor dem, was in unserem Predigtext hier passiert. Und er hat an vielen Stellen darauf hingewiesen und prophezeit, wenn Gott sein Volk besucht, wenn der Retter auf diese Welt kommen wird, was wird dann passieren? Dann wird er sein Volk trösten. Und das wird zum Beispiel ab Jesaja 40 deutlich. Also das Buch des Propheten Jesaja besteht aus 66 Kapiteln. Und ab Kapitel 40 wird ein neuer letzter Abschnitt des Propheten Jesaja eingeleitet. Und Jesaja 40 bis 66 beschreibt immer wieder die Zeit, wie es sein wird, wenn der verheißene Retter kommen wird. Und jetzt schaut mal, was das Motto dieses letzten Abschnitts ist. Direkt Jesaja 40, Vers 1. Dort sagt Jesaja oder Gott durch ihn, ich glaube, wir müssen eins zurück in der PowerPoint. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Jesaja 40, Vers 1, direkt der erste Vers. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Oder Jesaja 66, Vers 13. Wie ein, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Also ein Kennzeichen, das den verheißenen Messias auszeichnet, ist, dass er diesen wahren Trost bringen wird. Und dieser Trost ist in diesem Säugling gekommen und das wusste Simeon, weil er seine Bibel kannte und weil Gott es ihm durch den Geist offenbart hatte. Und vielleicht brauchst du gerade jetzt echten Trost. Vielleicht ist die Weihnachtszeit für dich jedes Jahr aufs Neue eine Zeit, wo dir bewusst wird, ich brauche wirklich echten Trost. Vielleicht gehen in der Advents- und Weihnachtszeit bei dir alte Wunden auf. Vielleicht wird dir in der Advents- und Weihnachtszeit immer wieder neu bewusst, wie zerrüttet eigentlich deine Familie vielleicht ist. Vielleicht sehnst du dich gerade jetzt nach echtem Trost. Vielleicht leidest du und vereinsamst unter den Corona-Maßnahmen. Und das wird dir besonders in der Weihnachtszeit deutlich, wo alle anderen sich den Umständen entsprechend treffen. Und du brauchst echten Trost. Dann horche auf. Lass dich von dem alten Simeon mitnehmen. Lass dich von ihm hinführen zum wahren Trost Israels. Ich hörte vor einiger Zeit in einer Predigt eine Geschichte von einem Postbeamten, der an Heiligabend die Aufgabe hatte, alle unvollständig adressierten oder falsch adressierten Briefe, sich um sie zu kümmern. Und so sitzt dieser Postbeamte an Heiligabend in seinem Büro und kümmert sich um diese unvollständig adressierten Briefe. Und er sitzt dort unfassbar traurig, weil sein eigener kleiner Sohn nicht lange zuvor verstorben war. Und er sortiert diese falsch adressierten Briefe und er sieht plötzlich einen mit Kinderhand beschrifteten Briefumschlag, adressiert an den Weihnachtsmann am Nordpol. Und als er genauer hinsieht, stellt er fest, es ist die Handschrift seiner eigenen Tochter. Und er öffnet diesen Brief mit zitternden Händen und liest folgende Zeilen. Lieber Weihnachtsmann, wir sind in den letzten Tagen eine sehr traurige Familie. Vor wenigen Tagen ist mein kleiner Bruder gestorben. Bitte mache mir keine Geschenke, sondern nimm ihm sein Spielzeug mit. Ich werde alle seine Sachen neben den Kamin in die Ecke stellen. Nimm ihm alles mit, denn ich brauche es nicht. Aber könntest du vielleicht meinem Papa etwas mitbringen, damit er nicht mehr so viel weint? Ich habe gehört, wie er zu meiner Mama gesagt hat, dass nur die Ewigkeit ihn heilen kann. Könntest du ihm vielleicht etwas von der Ewigkeit schenken? Das ist genau das, was Gott durch Jesus in diesem Kind getan hat. Gott hat uns etwas von der Ewigkeit geschenkt. In diesem Kind kommt der wahre Trost Gottes. Dadurch, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, ist die Ewigkeit in unsere oftmals trostlose Diesseitigkeit hineingekommen. Und unsere tiefen Wunden, die durch ganz unterschiedliche Dinge ausgelöst sein können, können nur von der Ewigkeit in diesem Kind heil werden. Und deswegen wartet Simeon auf diesen Neuanfang, auf diesen wahren Trost. Und so haben wir einen Ort des echten Trostes als Kinder Gottes. Aber unser Trostort ist keine Pilgerstätte. Unser Trostort ist keine Gedenkstätte, sondern unser Trost ist eine lebendige Person, der auferstandene Herr und Heiland Jesus Christus. Dieser Säugling, der kein Säugling blieb. Und wie oft geraten wir in Situationen, wo uns jemand sein Leid klagt. Und wir ringen manchmal mit Worten. Und während wir Menschen angesichts trostloser Situationen oftmals nach Worten suchen, ja, und dann kommen da so Sätze raus wie, du, das wird schon. Oder Kopf hoch. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Und wenn wir mal ehrlich sind, diese Sätze bringen keinen wirklichen Trost und keinen dauerhaften Trost. Während wir nach Worten suchen, die trösten, zeigt uns der alte Simeon, dass echter Trost nicht in gewissen Worten besteht, sondern in einer gewissen Person. Nämlich in diesem Säugling, der kein Kind blieb, sondern der auferstanden ist und regiert. Und so können wir sagen, wenn jemand uns sein Leid klagt, du, ich kenne den, der wirklich Trost bringt. Ich kenne den, bei dem ich selbst wahren Trost empfangen habe und ich bete zu ihm, dass er dich tröstet und auch du darfst zu ihm kommen und dir echten, wahren Trost abholen. Und so möchte ich jeden ermutigen, heute Morgen, der gerade vielleicht in dieser Weihnachtszeit echten Trost braucht, lass dich vom alten Simeon hinzuführen zum wahren Trost Gottes. Und jetzt kann man kritisch einwenden und fragen, warum bringt ausgerechnet dieses Kind echten Trost? Und wer garantiert mir, dass dieser Trost wirklich hält? Also wer kann mir die Garantie geben, dass wenn es mir wirklich an die Existenz geht, zum Beispiel durch eine Diagnose, durch einen Unfall oder irgendetwas anders, wer garantiert mir, dass ausgerechnet dieser Trost von ausgerechnet diesem Kind wirklich trägt? Und auch darauf gibt Simeon uns die Antwort. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir haben gesehen, erstens, dieses Kind bringt den Trost. Und zweitens, dieses Kind bringt das Heil. Wir lesen nochmal die Verse 29 bis 31. Dort sagt Simeon: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor allen Völkern. Also Simeon kann in Frieden sterben. Warum? Der Text gibt uns die ganz klare und einfache Antwort: Weil er das Heil Gottes gesehen hat. Und dass hier vom Sehen des Heils Gottes die Rede ist, ist, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, tief alttestamentlich für den verheißenen Messias Gottes. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Prophet davon spricht, und dreimal dürft ihr raten, in welchem Kapitel er es tut. Jesaja 40, Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, also sichtbar werden, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Und noch deutlicher drückt es Jesaja 52, Vers 10 aus: Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und aller Enden der Erde. Jetzt kommt's: Werden das Heil unseres Gottes sehen. Und hier sehen wir wieder, Simeon kannte seine Bibel und er wusste, was da noch kommen muss. Und deswegen wartet er auf diesen Neuanfang. Und jetzt kann er in Frieden sterben, weil er das Heil Gottes in diesem Kind sehen darf. Wie viele Heilsbringer haben sich den Menschen schon angeboten? Ja, also wie viele unterschiedliche Vorstellungen von echtem innerem Frieden, von Seelenheil und überhaupt von Heilgeistern durch diese Geschichte. Aber seht ihr, was Simeon hier sagt? Nur dieses Kind, nur in diesem einen Kind ist dein Heil, Gott, das einzige und wahre Heil. Und seht ihr, welche Verknüpfung Simeon dadurch macht. Gottes Heil zu sehen ist unmittelbar und nicht trennbar damit verbunden, Jesus zu sehen. Das Heil Gottes gibt es ausschließlich und nur in Jesus Christus. Und darum heißt dieses Kind ja auch Jesus, darum sollte Maria und Josef ihn so nennen, hebräisch Jeschuach, Gott rettet oder Gott bringt Heil. Und Gottes Heil ist nicht eine abstrakte Lehre, sondern Gottes Heil ist eine lebendige Person. Und diese Heilsaktion gipfelt am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen weiß Simeon, dieses eine Kind, das ich in meinen Armen halten darf, ist der eine und der einzige, der Gottes Heil auf diese Welt bringt. Dieses Kind, das kein Kind blieb, ist der eine und der einzige, der unser kaputtes Verhältnis zum Schöpfergott wiederherstellen kann. Und dieses Kind ist der eine und der einzige, der uns aus unserer trostlosen Situation der Verlorenheit durch unsere Schuld herausholt. Und weil das so ist, greift dieser Trost. Also weil wir wissen dürfen, Jesus allein gibt uns Vergebung unserer Schuld vor Gott, haben wir einen Trost und eine Hoffnung, die über den Tod hinausgreift. Und deswegen greift dieser Trost wirklich. Und Simeon macht klar, wer immer Gottes Heil aus der Ewigkeit sehen will, der kann und der darf an diesem Kind nicht vorbeigehen. Wer Gottes Heil sehen wird, der darf nicht an diesem Kind vorbeigehen. Und die Hoffnung dieses Heils, die Jesus bringt, Und damit kommen wir zur Bedeutung für uns heute. Ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wisst ihr, was ich bemerkenswert finde an der Begegnung Simeons mit der Familie Jesu hier? Simeon macht deutlich, Gott steht ausnahmslos zu seinen Verheißungen. Was Gott verspricht, was er verheißt, das hält er. Und das wird eintreffen. Ja, Simeon sagt, Herr, du entlässt deinen Knecht nach deinem Wort. Also so, wie du es mir verheißen hast. Und wir haben es eben gesehen, Simeon kannte das Alte Testament. Er wusste, 700 Jahre vorher hat Gott verheißen durch Jesaja, der Tröster wird kommen. Und genau das ist passiert, das hat Simeon erlebt. Simeon hat von Gott die Verheißung bekommen durch den Heiligen Geist. Simeon, du wirst nicht sterben, bis du diesen Retter siehst. Und genau so ist es passiert. Gott hat sein Wort gehalten. Und das macht mich sehr, sehr ruhig. Und das ermutigt mich zu wissen, Gott wird auch die Verheißungen, die uns gelten, sicher einlösen. Und eine solche Verheißung, wo die Hoffnung über den Tod hinausgeht, lesen wir zum Beispiel in Johannes 11, Vers 25. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Diese Verheißung gilt und darauf dürfen wir bauen, denn der alte Simeon zeigt uns, dass Gott zu seinem Wort steht. Und der Apostel Paulus, der greift diese Verheißung auch auf im 1. Thessalonicher 4, Kapitel 4, Vers 13 bis 14. Und dort schreibt er, ich will euch aber, Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen, also die gestorbenen Christen, durch Jesus mit ihm führen. Und seht ihr, was auf einmal passiert? Auch wir werden in das Warten mit hineingenommen. Denn auch wir warten und blicken zuversichtlich darauf hin, dass Gott diese Verheißung erfüllt. Und deshalb kann Simeon ganz getrost sterben, weil er das Heil Gottes gesehen hat. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, egal ob du hier bist, egal ob du zu Hause zuschaust oder ob du die Predigt irgendwann mal siehst, hast du das Heil Gottes gesehen? Hast du das Heil Gottes gesehen? Kennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser deiner Schuld und Sünde vor Gott? Denn Simeon macht deutlich, wer den Christus Gottes, das heißt, wer das Heil Gottes gesehen hat, der kann auch dem Tod ganz getrost ins Auge sehen. Wer das Heil Gottes gesehen hat, der kann auch dem Tod ganz getrost ins Auge sehen. Dieses Kind bringt das Heil. Aber, und das müssen wir zum Schluss jetzt noch sagen, weil der Text es sagt, die Hoffnung dieses Heils gilt nicht uneingeschränkt jedem. Die Hoffnung dieses Heils gilt nicht uneingeschränkt jedem. Und ich erkläre jetzt, was ich damit meine. Ist euch aufgefallen, dass es in den Worten Jesu und des Apostels Paulus, die wir eben gelesen haben, ganz deutliche Einschränkungen gibt? Also Jesus sagt nicht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, ganz gleich wie er zu mir steht, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern Jesus nennt eine ganz klare Bedingung. Er spielt damit ganz offenen Karten. Jesus sagt, jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird leben. Und auch Paulus trifft diese Einschränkung. Paulus, haben wir gesehen, er schreibt diese Worte den Thessalonichern, damit die Gläubigen nicht traurig sind wie die anderen, die eben keine Hoffnung haben. Also es gibt offensichtlich aus biblischer Perspektive einen Teil der Menschheit, der hat eine lebendige Hoffnung und einen Teil, der hat sie nicht. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. den der alte Simeon uns über Christus und dieses Kind lehrt und der enorm wichtig für unser Leben und vor allem auch für unser Sterben ist. Also wir haben gesehen, dieses Kind bringt den Trost und dieser Trost, der trägt wirklich, weil zweitens dieses Kind bringt das Heil Gottes. Und der dritte und letzte Punkt lautet, dieses Kind bringt den Riss. Es ist jetzt interessant, was Simeon als letztes zu Maria und Josef und vor allem zu Maria über Jesus sagt. Es ist nicht so, dass er sie einfach umarmt und sagt, ich wünsche euch Gottes Segen mit dem kleinen Kind, genießt die Zeit, der Junge wird so schnell groß, ihr könnt gar nicht gucken, wie schnell der dann aus dem Haus ist. Das ist nicht, was Simeon sagt. Sondern Simeon sagt den beiden jetzt etwas und vor allem Maria, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er es vielleicht rein menschlich lieber verschwiegen hätte, aber Gott hat ihm jetzt noch etwas aufs Herz gelegt, das er den beiden und vor allem Maria sagen soll. Und das lesen wir nochmal in den Versen 34 und 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Simeon sagt ja eigentlich nichts weniger, als dass sich an diesem Kind, das er in seinen Armen halten darf, die Geister scheiden werden. Also an diesem Kind wird sich die Menschheit entzweien. Das Kind, das Simeon in seinen Armen hält, es wird die Welt spalten. Und das beginnt in seinem eigenen Volk in Israel. Hier heißt es, er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Und genau das ist ja, was wir in den Evangelien lesen. Wie viel massiven Widerstand Jesus durch sein eigenes Volk bekommen hat. Ja, die einen werden ihm widersprechen und sie werden sich seinem Anspruch widersetzen. Sie werden über sein Wort hinweghören, es verachten und sich seiner Botschaft verschließen. Und das gibt es bis heute. Und für die anderen, sagt Simeon, wird Jesus zum Aufstehen. Und hier ist jetzt interessant, dass das Wort im Urtext, das Simeon hier mit Aufstehen verwendet, ansonsten im Neuen Testament für Auferstehung gebraucht wird. Und damit haben wir schon direkt am Anfang des Lukas-Evangeliums die ganze Botschaft des Evangeliums. Jesus wird für die, die ihm nachfolgen, zur Auferstehung werden. Er wird sie zur Auferstehung führen und sie werden durch Jesus das Leben, das Heil und den Trost haben. Und dann sagt Simeon etwas auf den ersten Blick Sonderbares zu Maria, dass ein Schwert durch ihre Seele dringen wird. Was meint Simeon damit? Ich denke, er spielt auch hier schon durch den Geist Gottes geführt darauf an, dass der Weg des Messias Gottes ein Leidensweg ist. Ein Weg des Leidens, der am Kreuz auf Golgatha gipfelt. Und Maria als Mutter Jesu, die leidet natürlich mit. Es wird sie schmerzen, dass sie ihren Sohn am Kreuz hängen sehen wird. Aber es muss sein, weil daran die Gedanken der Menschen offenbar werden. An diesem Kind wird sich die Menschheit scheiden. Und Simeon macht direkt zu Beginn klar, daran, wie du und ich und wie die Menschen zu Jesus stehen, wie sie sich Jesus gegenüber verhalten und entscheiden, daran wird herauskommen, was sie in Wahrheit über Gott in ihren Herzen denken. Und daran entscheidet sich, wo und wie wir als Einzelne die Ewigkeit verbringen. An der Stellung zu Jesus. Und das wird einen Riss durch die ganze Menschheit ziehen. Und wisst ihr, was spannend ist? Dieser Riss, der kann durch Familien hindurchgehen. Und Jesus greift das auf, einige Verse, Kapitel später im Lukas-Evangelium. Schaut mal, was Jesus in Lukas 12 sagt. Lukas 12, 51 bis 53. Ja, ich hoffe, es klappt. Jesus sagt, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Also einen Riss. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit Zweien und zwei mit dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und Jesus meint nicht, dass oft Schwiegereltern und Schwiegerkinder sich vielleicht nicht verstehen, sondern er meint, das Bekenntnis zu ihm bringt Spaltung, bringt einen Riss. Und dieser Riss, der kann sogar durch Familien hindurchgehen. Und das habe ich persönlich auch erlebt. Ich bin einer der wenigen Nachfolger Jesu in meiner Verwandtschaft und ich merke das. Und natürlich gibt es da manchmal auch Diskussionen und da wird mir dieser Riss auch deutlich. Jesus bringt einen Riss. Und so mündet dieser Bericht des alten Simeons in eine ganz einfache, aber für uns alle im Hier und Heute hochaktuelle Frage. Auf welcher Seite des Risses, den Jesus bringt, stehst du? Auf welcher Seite des Risses, den Christus bringt, stehst du? Und die Bibel macht ganz klar, an dieser Frage und an dieser Entscheidung kann sich niemand vorbeidrücken. Es gibt zwei ganz klare Alternativen. Ein ganz klares entweder voll und ganz Ja oder Nein. Enthaltung ist nicht möglich. Diese Entscheidung zu ignorieren oder sie wegzuschieben, ist bereits eine Entscheidung. Stell dir vor, du bekommst an Heiligabend ein Geschenk und jemand legt es dir hin und du ignorierst das einfach und machst gar nichts damit und sagst auch gar nichts dazu. Das ist schon eine Reaktion. Und Simeon macht klar, schon direkt zum Beginn des Lebens Jesu, entweder wird Jesus für dich zur Auferstehung, indem du ihm glaubst und nachfolgst, oder du bringst dich mit deinem Unglauben ihm gegenüber in die Hölle und er wird dir zum Fall. Das sind die ganz offenen Alternativen, die wir ansprechen müssen, weil der Text es anspricht. Simeon wusste, auf welcher Seite des Risses er steht. Und ich möchte dich nochmal fragen, weißt du das? Die Sterblichkeitsrate von uns Menschen, und damit schließe ich, liegt bei ziemlich genau 100%. Ja, wir müssen schmunzeln, wenn wir das hören, aber es ist ja so, die Sterblichkeitsrate von uns liegt bei genau 100%. Und auch wenn wir das wissen und vielleicht manchmal ignorieren oder nicht wahrhaben wollen, das wissen wir. Aber was wir nicht wissen, ist, wann es uns betrifft. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du diese Entscheidung, auf welcher Seite des Risses du stehen willst, dass du die nicht aufschiebst. Denn die Bibel betont, dass unsere Stellung zu Jesus im Diesseits über unsere Ewigkeit entscheidet. Also, ich fasse zusammen. Was machen wir mit dem Kind? Warten auf den Neuanfang. Der alte Simeon lehrt uns, und damit fasse ich zusammen, dieses Kind, das kein Kind blieb, sondern am Kreuz auf Golgatha für die Schuld der Welt gestorben ist, bringt den Trost. Das ist das, was Gott verheißen hatte. Nur in ihm ist wahrer Trost. Zweitens bringt das Heil Gottes. Nur in ihm ist dieses Heil Gottes und die Vergebung der Sünden echt und überhaupt erlangbar. Und weil das so ist, haben wir eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und deswegen ist Punkt 1 auch wahr. Und drittens, und das müssen wir auch sehen und sagen, dieses Kind bringt auch einen Riss. Weißt du, auf welcher Seite des Risses du stehst? Simeon wusste es und er freut sich, als er das Baby im Arm hat und er weiß, dieses Baby ist mein Gott und König. Dieser Säugling. Und er wird die grausame Macht des Todes wegnehmen. Er wird meine Schuld vor Gott sühnen und alle Traurigkeit wird bei ihm endgültig zur Ruhe kommen. Er ist mein Heil, er ist mein Trost und darum kann er Gott loben. Und wenn du das auch für dich sagen kannst, dann ist bei dir wirklich Weihnachten geworden. Gott legt uns sein Kind in die Arme und er fragt uns, was machen wir mit diesem Kind? Amen.